Live in Mixtapes. Da sitzen wir immer noch an unserem Lagerfeuer und wir lassen die Zigarette kreisen. Lukas, du hast mal Rastas gehabt, gell?
Ich habe mit 16 Rastas gehabt.
Ja.
Und das war, ich war dann, ich weiß nicht, ob das in der Nachbetrachtung cool war, ich war dann eher so eine Zeitsiegenfigur am Gymnasium. Also auf Fotos, ich schaue nicht gut aus, aber irgendwie interessant. Irgendwie anders, glaube ich. Aber, das, aber ich würde nicht.
Das reicht ja schon mit 16.
Ja. Ja, aber du hast gesagt, das sind dann Schülerinnen aus Unterstufen sind dann in deine Klasse gegangen, Feedback schauen.
Ja, aber eben nur, weil es anders war. Also nicht im Sinn von, schau, der ist ein Fesch mit die Raster, sondern gibt er den. Ich glaube, ich schätze das eher so ein.
Wir kannten uns damals noch nicht wirklich, aber du warst mir ein Begriff und ich habe dich damals gesehen. Es war halt echt böse kulturelle Aneignung. Ne?
Du hast mich gesehen damit, oder was?
Ja.
Da haben wir uns gar nicht kennt, oder?
Nein, von der Ferne kannte ich dich.
Okay. Nein, es waren halt die ganz dünnen Zopferl halt, ne? Also Dreadlocks finde ich irgendwie ganz cool, aber es waren wirklich diese ganz dünnen Zopferl und das war,
brauchst du schon,
es war nicht angenehm, nicht angenehm zu tragen, es war extrem schwer und ich habe das, glaube ich, ich habe das 3 Wochen gehabt.
Aber 3 Wochen Ruhm ist besser als keine Woche Ruhm. Ja.
Na, vielleicht habe ich die gar nicht gesehen, vielleicht kenne ich nur Fotos.
Fotos von dir. Ja, vielleicht kann sein. Also es gibt Fotos. Die lassen wir jetzt ein bisschen außen vor. Nein, ich hatte aber damals wirklich eine 3-wöchige heftige Reggae-Phase. Und ich habe auch beschlossen, mir das zu machen nach einem Konzertbesuch von diesem, wie es heißt, Reggae Soundsplash in Wiesen. Ja. Und da war ich eine Zeit lang mal dabei und wollte das machen. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Würde ich gerne persönlich ja das Foto mit den Zöpfchen sehen.
Ich schicke es dir.
Das gehen wir auf unsere Instagram-Seite.
Ich habe nämlich sogar ein Foto, da habe ich diese Zöpfchen und ein T-Shirt vom Jim Morrison an. Also völlige
Wahnsinn, was der ganze Orga Revolution.
Desorientierung in allen Richtungen zugleich. Ja. Sehr leibend.
Einfach Subkultur der wildesten
ja,
Geschichte, alles durcheinander.
Ich habe sicher Janis Joplin auch noch gehört, parallel dazu, irgend sowas. Also, ja. Aber das gibt schon die Richtung vor. Soll ich gleich starten?
Ja, sicher.
Also meine Geschichte, da geht es halt um Reggae und eben um den bekanntesten Künstler in diesem Musikgenre, um die Wailers und um Bob Marley. Später noch ein bisschen geht es um den Pete Tosh, der Mitglied war in der Reggae-Band von Bob Marley, das waren die Wailers. Die gibt es immer noch und ich war sogar mit meinem Vater vor einem Jahr bei einem Wailers-Konzert mit dem Untertitel The Original Wailers. Weil da hat einer mitgespielt, der hat schon mal den Onkel vom Bruder von dem berührt, der bei den Wailers war, so irgendwie, also die spielen noch.
Ja. Was immer das Original darin bedeutet.
Aber es war ganz irgendwie ein entspanntes Konzert, war ganz okay, kann man sich anschauen. Jedenfalls gibt es die Wailers unter dem Namen der Teenagers seit dem Jahr 1963 und Mitglied damals waren schon Bob Marley, Peter Tosh, den kennen Sie auch, und der Bunny Livingstone, Bunny Wailer, der hat sich mal umbenannt in Bunny Wailer. Und ursprünglich war das kein Reggae, sondern die Urform von Reggae war eigentlich Ska. Und Ska ist ja nichts anderes als im Prinzip schneller Reggae. Betonung auf die Offbeats, also was immer dieses tja, tja, tja. Und das war zum Tanzen, das war geschwind, das war mit Bläsern, das war irgendwie aufregend. Ja, also diese Offbeat-Sache. Also Offbeat heißt, dass man das betont, was man im Pop und Rock nicht betont. Also dass man 2 und 4 betont, immer dagegen spielt. Das ist das, was Reggae irgendwie tanzbar macht. Ne? Oder was Ska tanzbar macht. Ja.
Klugscheißerei meinerseits wieder, ja. Angeblich ist ja das entstanden, weil auf Jamaika diese Radiostationen zum Teil relativ schlecht empfangen waren. Und somit haben die eigentlich kein klares Tonbild empfangen. Nicht? Das war alles so ein bisschen mit Interferenzen. Und dadurch hat sich dann dieser Two-Ton oder wie nennt man das, ja, irgendwo entwickelt. Ne? Ich glaube, das kommt so Richtung Kalypso oder irgend sowas. Anscheinend lag es eher an den begrenzten Möglichkeiten des Radios. Dadurch haben sie dann diese Tanzkapellen sprichwörtlich entwickelt.
Ja, es ist irgendwie tanzkapellenartig. Ne? Also mit 3, 4 Bläsern, es waren 6, 7 Leute auf der Bühne oder noch mehr, mit 2, 3 Sängern, die nur gesungen haben. Und eben der erste, damit will ich starten, damit wir wissen, wovon wir eigentlich sprechen. Der erste Hit der Wailers auf Jamaika war 1964, Simmer Down. Und das war ein typischer Ska-Hit aus der Zeit.
Simmer Down. Check, check, check. Simmer Down.
Simmer down.
Mit dem Lied geht es irgendwie los mit den Wailers und 65, ein Jahr später, lernen die dann auch diesen sagenumwobenen Lee Scratch Perry kennen. Und das war einfach ein Typ, der hat viele Bands produziert und irgendwie eine Galionsfigur.
Der Lee Scratch Perry war einer der bekanntesten Produzenten und der muss crazy shit einfach gemacht haben zu Zeiten des Analogaufnehmens. Ja, hat er zum Teil die Bandeln gestreckt und über Tischbeine laufen lassen, damit das Ganze noch langsamer wird. Und war einer der größten Innovatoren, was dieses Genre Dub betrifft. Und der Lee Scratch Perry ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Der ist eine absolut wichtige Figur, jetzt nicht nur im Bereich Reggae, sondern eigentlich auch was Clubmusik und Remixes und so betrifft. Also das ist, der hat mit diesen beschränkten Mitteln, die er gehabt hat, viel gemacht. Und dann gibt es eine Story, irgendwann hat er sein eigenes Studio abgebrannt, weil er irgendwie nicht zufrieden war und hat dem Studio die Schuld gegeben. Also ein bisschen crazy war er halt auch. Ja. Mhm. Möglicherweise aufgrund gewisser Substanzen, die den Rastafari sehr heilig sind.
Ich glaube, es war nicht recht, dass Anfang der 60er Jahre viele so Bands, die haben da immer so Frank Sinatra und Beatles covered und solche Sachen gemacht. Und er wollte irgendwas Jamaika-Eigenes haben. Und das war ihm irgendwie wichtig.
Ich kann wirklich nur empfehlen, es gibt hochzeitig haben wir so Best-Offer. Ja. Die haben, seine Band waren die Upsetters. Und da gibt es wirklich gute Platten. Und ich würde eher persönlich die Platten aus den 60er, frühen 70er Jahren bevorzugen. Mhm. Und die sind wirklich gut, wenn man offen ist für gewisse Dinge. Also das ist großartig. Ja. Also.
Unter seiner Führung gründen die Wailers dann ein eigenes Label, nämlich dieses Tuff Gong Records. Das war auch der Spitzname von Marley und ist ein bisschen so der Verweis schon auf Rastafarian, wo der Bob Marley langsam durch seine Frau, die Rita Marley, da so reinwächst. Dieses Gong war der Spitzname eines Rastafari-Priesters, der eben Gong hieß. Und dieses Tuff kommt von dem Tuffstein. Bob Marley war ein unglaublich guter Fußballspieler und man sagt, er hat gespielt eben hart und solide wie Tuffstein. Und ja, es geht dann ganz gut weiter mit den Wailers. Geht dann weiter mit einem lokalen Jamaika-Hit namens Small Axe. Da geht es ein bisschen darum, dass Jamaika damals in der Hand war von wenigen großen Radio-DJs und Plattenlabels. Und der Lee Scratch Perry, der war eigentlich auch dagegen. Sozusagen wollte das ein bisschen aufbrechen. Und in dem Small Axe, ist, glaube ich, ein relativ bekannter Song, geht es auch darum, um die Geschichte, dass man das ein bisschen aufbricht, singt der Bob Marley: If you are a big tree, we are the small axe sharpened to cut you down. Also da hat man schon ein bisschen diesen Widerstandsgedanken, dass nicht wenige, vornehmlich weiße Personen, jetzt wurscht, ob das politisch ist oder ob das musikalisch ist, Jamaika irgendwie regieren, sondern dass man das irgendwie aufbricht.
Also da geht es nicht um die small eggs, keine kleinen Eier, sondern, sondern die Axt.
Die Axt wird geschärft.
Den großen sozusagen. Baum quasi umnietet.
So if you are the big tree, small app, ready to cut you down. To cut you down.
Nach Small Axe, nach diesem lokalen Hit, es hat sich ein bisschen verändert, die ganze Sache, hin zum Roots Reggae oder zum Rocksteady. 73 erscheint dann eben das große Album Catch a Fire. Das verstehen wir jetzt eigentlich unter Reggae. Das ist dann die Hinwendung, es wird langsam ein bisschen langsamer, es ist ein bisschen entspannter, die Bläser spielen nicht so eine Rolle, das Hallige ist ein bisschen weg. Und warum das so ist, warum es diese Entwicklung gibt, vom schnellen Ska zum mittelschnellen Rocksteady, zum eher entspannten Reggae, das ist einerseits, weil es in den 60ern gab es, oder Ende der 60er gab es eine große Hitzewelle auf Jamaika und man konnte in den Dancehalls nicht mehr zu Ska tanzen. Das war zu anstrengend, zu schweißtreibend und dann hat man halt einmal die Richtung eingeschlagen in Richtung Entspanntheit. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, das ist in Jamaika eigentlich da immer am Brodeln, dass es politische Zwistigkeiten gab und man wollte halt mit dem Reggae sozusagen ein bisschen dazu beitragen, dass sich die Gemüter wieder entspannen und alles ein bisschen runtergeht. Dieser Platte Catch a Fire, das ist so die Übergangsplatte. Da ist beides. Da ist noch Ska, da ist ein bisschen Rocksteady. Bekannt ist da vor allem das Lied Concrete Jungle. Das geht nur so ein bisschen in die Rocksteady-Richtung. Und das, was halt dann Reggae irgendwie befeuert hat, ist zum Beispiel Stir It Up. Das ist was ganz, ganz Langsames, ganz Ruhiges. Und da beginnt dieses Roots-Reggae. Und was auch dabei ist zum ersten Mal, das sind diese Anklänge von Rastafarian-Reggae. Also was ist das jetzt quasi? Also Rastafarian ist im Prinzip so eine Art Religion, die aus den 30er Jahren oder in den 30er Jahren langsam sozusagen sich nähert. Und zwar gibt es einen Gott.
Ja, Rastafari. Darum sagen die Rastafarians sind nie alleine, die sagen immer I and I. Soweit ich das verstanden habe, weil das ist ja auch immer so eine Sache, dieses ganze Rasta-Movement geht eigentlich darum, in Wirklichkeit ist wir eine christliche Splittergruppe. Mhm. Es geht darum, dass sie sagen, Jesus kommt wieder. Mhm. Und dieser Jesus oder dieser Gottessohn, Gott, wie auch immer, ja, hat man angenommen, ist der letzte Kaiser von Äthiopien.
Genau, ja.
Mhm. Haile oder Haile Selassie.
Haile Selassie, mhm. Genau.
Ja, genau. Ja. Und dieser Haile Selassie hat ja durchaus ja noch im Prunk und Saus und Bros gelebt. Mhm. Und der hat das eigentlich so wirklich, glaube ich, selber gar nicht am Schirm gehabt, dass es da auf der Insel Jamaika eine Sekte, wenn man das so nennen will, gibt, die ihm quasi da so als Gott auf Erden.
Ich glaube, der hat gut begonnen, so mit sozialen Reformen und so weiter und relativ menschennahe und hat sich dann so entwickelt zu einem typischen üblichen
Diktator. Ich bin jetzt zynisch wie bei jeder Religion. Nicht? Und siehe da, irgendwann war halt Selassie tot und die Rastas haben festgestellt, das war's jetzt, ja. Ich weiß jetzt nicht, wenn man sich heute mit einem Rasta unterhört, was er jetzt zu diesem Dilemma sagen würde. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eine christliche Splittergruppe. Und die haben ja da einen eigenen Lebensstil. Die sind ja Vegetarier und haben halt eine Heilpflanze, die auf Jamaika üppig wächst, für sich entdeckt, weil die bringt einen näher zu Gott.
Die hat wirklich eine religiöse Bedeutung, ne?
Ja,
also das Marihuana-Rauchen gehört dazu.
Das ist nicht so wie bei uns Freizeitvergnügen.
Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything.
Genau, so Dreadlocks und so weiter, das ist jetzt keine Mode, nein, das ist Teil dieser ganzen Spiritualität.
Richtig, da steckt da wirklich ein spirituelles Konzept dahinter. Kritisch müsste man sagen, es ist schon eine eher sehr männerdominierte Geschichte. Ja, die Frauen haben da jetzt relativ wenig mitzureden.
Spiegelt sich ein bisschen im Leben von Bob Marley. Ich glaube, der Bob Marley hat irgendwie 12 Kinder von 8 Frauen.
Ja.
Und die Frauen haben das irgendwie nebenbei gemanagt.
Ja, ich meine, seine Frau war ja eigentlich wirklich auch eine treibende Kraft dahinter. Mhm. Also, und die hat sicherlich in dieser Ehe mit dem guten Bob Marley hat einiges mitgemacht. Ich meine, das muss man sich als Mensch ja eigentlich auch gar nicht gefallen lassen. Weil ein bisschen ein Rumspatzler war er schon.
Ich habe gedacht, das waren 8 Frauen. Achso, wer hat nur eine Ehefrau gehabt?
Naja, die Rita war seine Frau, also wirklich seine Angetraute. Also der hat schon nicht. Und wenn man es ehrlich sagt, wenn du dir heute anschaust, wie viele Kinder Marleys mit diversen Musikanten unterwegs sind, ja. Damien Marley und der eine dort
Julian Kaffee Marley züchten,
Julian Marley und so weiter und so
fort. Manfred Marley.
Karl Marley. Ja. Übrigens, es gibt eine
wir sind alle
Ei und letzter Blätter Schmied mit Marley. Ja, es gibt eine Firma, die stellt so Abflussrohre her, die heißt auch Marley. Ja. man weiß nicht. Ja.
Weiß nicht genau, wo das alles
ist. Der Maler hat überall sein Ding reingesteckt.
Naja, allgegenwärtig. Also zusammengefasst heißt das dann irgendwie so, was den Rastafarian irgendwie so ausmacht, ist nirgendwo, weder in Afrika noch in Jamaika, darf ein weißer Herrscher über Schwarze, in dem Fall Jamaikaner beim Bob Marley herrschen, und das wird natürlich abgelehnt.
Jamaika war ja ewig und 10 Jahre unter britischer Herrschaft. Ja, also genau. Da kommt sicher auch eine soziale Komponente dazu.
Das hat sich dann natürlich verselbstständigt und ist so geblieben, und das war das, was er halt nicht anerkannt hat. Ne?
Wie überall, um kritisch zu sein, klar, diese ganzen Kolonialmächte, das war ja nicht immer nur alles super.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom.
'73 hört man in Europa teilweise Reggae, und wichtig ist, dass ein Mann Reggae gehört hat, nämlich der Eric Clapton. Der hat 1973 zum ersten Mal Bob Marley gehört und eben das Lied I Shot the Sheriff und hat daraus eine eigene Version gemacht. Und das war ein Riesenhit. Also I Shot the Sheriff in der Version von Eric Clapton hat dem Marley ja, auf ein neues Level, dann kann man sagen, gehievt, weltweit eigentlich.
Shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no, I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Oh no,
also schon langsam war Bob Marley ein Star, und vielleicht sogar mehr Bob Marley als die Wailers, weil das den anderen Wailers, den Mitgliedern, ein bisschen missfiel. Also wichtig ist dieser Stepping Razor, das war der Peter Tosh, der sich Stepping Razor genannt. Und der hat das nicht so gut gefunden, und es gab da immer mehr Streit zwischen Peter Tosh und Bob Marley, und eben dann auch die Umbenennung von The Wailers in Bob Marley and The Wailers und so weiter. Letztlich kam es dann 1974 zur Trennung zwischen Bob Marley, Peter Tosh und auch dem Bunny Wailer. Und jetzt beginnt schon langsam der Crime. Also jetzt sind wir in Jamaika, wir haben da jetzt zum Anfang, Mitte 70er Jahre, und wir haben viel Gewalt auf den Straßen. Also es gibt eben zwei große Parteien. Das war einerseits die PNP, die People National Party. Das war eine sozialistische Partei, angeführt von Michael Manley. Und die war seit 1972 an der Macht. Und die andere Partei, das war die JLP, das war die Labour Party. Jetzt könnte man glauben, weil die irgendwie Labour Party heißt, die war irgendwie links oder sozialdemokratisch oder so, gar nicht. Das war eine eher konservative, amerikafreundliche, rechtsgerichtete Partei unter der Führung von Edward Seaga. Und diese beiden Parteien, die haben da in Kingston und in Trenchtown und auf ganz Jamaika, die haben da sozusagen irgendwie eine Art von Bürgerkrieg schon langsam initiiert.
Das waren aber, die Parteileader waren Schwarze.
Nein, Weiße. Nicht Weiße. Beide waren Weiße, das ist wichtig, genau.
Ich hätte da, wenn ich darf, ja, einen musikalischen Vorschlag, um das Ganze zu untermauern. Police and Thieves von Junior Mervyn. Gecovert seinerzeit dann irgendwann von The Clash. Aber holen wir sich die Originalversion an.
With their
Zustände waren, glaube ich, nicht die angenehmsten. Es gab da eben, wie gesagt, diese Clans, es gab die Dons, die Bezirke beherrschten und natürlich, wie es oft so ist, brauchen halt dann die Kriminellen, brauchen die Politiker, die Kriminellen. Also ein Geben und ein Nehmen, unterm Strich natürlich viele Morde. Bob Marley hat dann das irgendwie geschafft, dass er in dem Haus, in dem er gewohnt hat, in der Hope Road in Kingston, sein Haus als einen neutralen Ort platziert hat. Also da gibt es wirklich, da gibt es Fotos, da gibt es Dokumente, da haben sich Dons von der Partei, Dons von der Partei, da haben sie verfeindete Gangs getroffen. Das hat eine Zeit lang funktioniert, die haben dort Fußball gespielt. Also wie gesagt, Bob Marley war ein großer Fußballfan, George Harrison hat ihn besucht, also es war irgendwie so ein neutraler Ort. Und im Dezember 76 hat der Bob Marley die Idee gehabt, ein großes Konzert zu veranstalten, um ein bisschen den Dampf rauszulassen, um sozusagen diese beiden verfeindeten Clans und Parteien da ein bisschen zu dämpfen. Und dieses Friedenskonzert hat den Titel Smile Jamaica. Der Hintergrund war ein bisschen, es war nicht der erste Gedanke von Bob Marley, aber ein bisschen, dass eine Zeit später Wahlen stattfinden. Aber ich glaube prinzipiell, es war 3-4 Monate später. Also man kann es jetzt so und so sehen, muss es nicht unbedingt mit dem Datum der Wahl in Verbindung bringen. Problem ist aber nur, die sind dann draufgekommen, dass einerseits das Gelände, auf dem das Konzert stattfinden sollte, gehörte Michael Manley. Mhm. Ja. Man hat schon ein bisschen gemunkelt. Michael Manley ist der von der Sozialdemokratischen Partei. Man hat ein bisschen gemunkelt, dass der Bob Marley mit seiner ganzen Rastafarian-Ideologie ein bisschen mehr dem Michael Manley entspricht, dass das ein bisschen aus der Ecke kommt, obwohl er halt betont hat, dass er ist als Rastafari da neutral und er unterstützt, wie gesagt, keine weißen Führer, keine weißen Leader. Zweite war der Bob Marley, dieses Haus, das er da besessen hat, das stand in der gleichen Straße wie das große Anwesen vom Michael Manley. Und das dritte, vielleicht das Entscheidende war, dass der Michael Manley, nachdem das Konzert fixiert wurde für den 5. Dezember, der hat die Wahl nach Vorfall legt. Mhm. Und das war so irgendwie ausschlaggebend, dass dann natürlich PNP, der Edward Seaga, die sozusagen eher rechtsgerichtete Partei, sich gedacht hat, na, das ist sehr wohl sowas wie eine Wahlveranstaltung und das müssen wir unterbinden. Und ja, es gab Drohungen an Bob Marley, er wurde auf der Straße angepöbelt, was weiß ich, was alles. Die Rita Marley hat, glaube ich, große Angst gehabt. Die hat gemeint, bitte sagen wir das ab, das Konzert. Manager, einer war dafür, einer war dagegen. Und das Ganze geht dann eben so weit, dass am 3. Dezember 76, das heißt 2 Tage vor dem Konzert, also für den 5. war es geplant, und am 3. Dezember proben Bob Marley und seine Band noch in seinem Haus für das Konzert und 7 unbekannte Gunmen. Also das sind, glaube ich, Kinder, wenn man sich das so anschaut. Das sind
ziemliche Jugendliche zumindest.
Die haben es ziemlich ausgenutzt. Ja.
Es gibt ja auch Gerüchte, dass die Verantwortlichen, die diese Jugendlichen mit Drogen etwas gefügig gemacht haben. Keiner weiß was.
Vielleicht davor oder vielleicht dann
definitiv
oder
davor
auch danach, mit dem Ausblick auch danach, was dann auch passiert, oder beides. Ja.
Wenn du sagst, die waren so klar, gibt es vielleicht Fotos, oder wie?
Es gibt Zeugenaussagen, was ich im Kopf habe,
die
gesagt haben, also es waren jetzt keine gestandenen Männer, ja. Sagen wir es einmal so. Ob Kinder ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Ich vermute mal, es waren eher so Teenager,
Teenager vielleicht, ja, so in die Richtung. Ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass da auch die speziell organisierte Kriminalität auch gewisse Interessen auch noch gehabt hat. Mhm. Wie du schon gesagt hast, eine Hand wäscht die andere und die Politik braucht oft Leute, die das schmutzige Geschäft ausführen und so weiter und so fort.
Es gibt ein paar so Vermutungen, was dann wirklich dahinter war, da gibt es ein paar so Theorien.
Im Notfall gehen wir immer mit dem Mythos, der ist immer besser als die Realität.
Jedenfalls, Bob Marley geht in die Küche. Gemeinsam mit seinem Manager, verlässt kurz die Probe und diese Gunmen gehen da rein in dieses Anwesen. Und Bob Marleys Glück war, dass eben zwischen diesem, also einem dieser Gunmen und ihm sein Manager sitzt, Don Taylor. Der wird getroffen von einigen Schüssen, liegt kurz darauf in einer Blutlage. Bob Marley hat Glück, wird nur sozusagen mit einem Streifschuss berührt oder von einem Streifschuss berührt und bekommt dann noch ein bisschen so einen Schuss ab, ich glaube in die linke Hand. Hat dann quasi nicht mehr Gitarre spielen können, war aber jetzt unterm Strich jetzt für ein Attentat mit Pistolen und so weiter, war das nicht so schlimm. Er kommt relativ glimpflich davon. Rita Marley wurde angeschossen, wurde am Kopf getroffen und angeblich wurde sie von einer Dreadlock gerettet, weil die Dreadlocks so dick waren, dass die Kugel nicht bis in ihr Gehirn eindringen konnte. Ja. Theorien über dieses Attentat gibt es einige. Ja. Also man sagt einerseits, die CIA hat da irgendwie die Finger im Spiel, oder das CIA hat da die Finger im Spiel, weil sie sich eben sozusagen einen Wahlsieg der rechten JLP da wünscht. Und wenn jetzt der Marley auftritt sozusagen mit dieser Werbeveranstaltung für Michael Manley, dann wird es das nicht spielen. Also möglicherweise die CIA ist die eine Sache. Diese JLP wiederum behauptet, dass das eigentlich ein Anschlag der PNP war, der Sozialdemokratischen Partei, die das wiederum der JLP so ein bisschen in die Schuhe schieben wollen. Und es gibt einen Indiz dafür. Man sagt, oder man weiß eigentlich, dass die Sozialdemokratische Partei, die PNP, dass die ein Wachpersonal vor Ort hatte. Also nachdem diese ganzen Drohungen gegen Marley zugenommen haben, das Konzert nicht zu spielen, hat der Michael Manley eben versprochen, dass ich habe Leute und die werden auf dich aufpassen. Und die waren auch wirklich immer da. Komischerweise, am 3.12. waren sie nicht vor Ort. Also haben die was gewusst? Sind die vorher abgehauen? Waren sie als Server?
Zufall? Ich glaube nicht.
Wie auch immer. Jedenfalls im Prinzip ist der Hintergrund der Tat nie zu 100% aufgeklärt worden, wer jetzt dran schuld ist. Man weiß es nicht, aber was passiert ist, es gab eine Gerichtsverhandlung. Man hat dann von diesen 7 Tätern 3 noch festgenommen. Bob Marley und sein Manager Don Taylor, der hat darüber auch ein Buch geschrieben, waren dann bei dieser Gerichtsverhandlung noch anwesend. Das war jetzt aber keine Gerichtsverhandlung, wie man sich das heute vorstellt. Also das war eine Straßengerichtsverhandlung. Und die letztlich sozusagen die Aussagen, die getroffen wurden, die stammen von den Dons und von den Clan-Chefs und die haben letztlich sozusagen da Recht gesprochen. Und Bob Marley hätte ihnen angeblich vergeben und hat gesagt, ja, sozusagen Schwamm drüber, ist zwar nicht gut, was ihr gemacht habt, aber Rastafarian, ich vergebe euch neues Leben und hin und her. Und die Dons wollten das nicht auf sich sitzen lassen. Einerseits wollten die Dons damit klar machen, dass sie sozusagen die Rechtsprechung in der Hand haben, nur sie und sonst niemand. Und natürlich als zweiten Grund kann man dann davon ausgehen, dass wenn sie die Todesstrafe für diese Verbrecher einfordern, stecken sie nicht hinter dem Attentat. Ja, also das sind so die beiden Geschichten. Also ich glaube, zwei wurden dann gehängt, einer wurde dann erschossen. Und das ist dann das Ende dieser ganzen Attentatgeschichte. Das Konzert fand dann statt, tatsächlich am 5.12. Angeblich wollten 200 Menschen auf der Bühne für Bob Marley ein menschliches Schutzschild aufbauen. Also die dürften irgendwie die Bühne verbarrikadiert haben, um den Bob Marley zu schützen. Rita Marley ist dann aufgetreten noch beim Konzert, noch mit blutiger Bandage, die hat sie selbst aus dem Spital entlassen, mit blutiger Bandage am Kopf. Zuerst war geplant, dass man vielleicht nur 1-2 Songs spielt, weil es eben sehr gefährlich ist, aber es ist dann in der Euphorie ein ganzes Set geworden mit 90 Minuten, also ein sehr legendäres Konzert. Die Band hatte teilweise Angst, also der Bassist ist da kurz vorher irgendwie abgesprungen, weil er Angst hat, dass er da jetzt auch vielleicht erschossen wird. Es ist dann kurzerhand der Bassist von dieser Band Third World eingesprungen, der hat das irgendwie auch beherrscht am Bass. Barney Wailer sollte noch mitspielen, Peter Tosh sollte wieder mitspielen. Also Bob Marley hat die vorher gefragt, ob sie nicht auch auftreten wollen und die haben abgesagt, möglicherweise auch, weil sie Angst hatten. Und das erste Lied, das ist irgendwie so ein legendärer Moment. Bob Marley hat ja oft die Setlists vom Konzert nicht irgendwie mit den Mitmusikern geteilt. Die sind dann bis zum Schluss da gestanden und sagt, womit fangen wir jetzt an? Keiner hat es gewusst. Und bei dem Konzert war das dann relativ spontan das erste Lied, das er gespielt hat. Und das passt ganz gut auch zu diesem Attentat, das zwei Tage davor stattgefunden hat. Das war War.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. 'Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality, yeah, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war. Rumors of war.
Nach dem Attentat, nach dem Konzert, geht der Bob Marley dann für 1,5 Jahre nach England und wird dort dann wirklich groß. Da nimmt er das große Album Exodus auf mit den Hits Jamming, One Love und so weiter. 1,5 Jahre später, 1978, gibt es dann das große Versöhnungskonzert. Das gehört noch irgendwie zu dem Attentat dazu. Das heißt, Bob Marley kommt zurück nach Jamaika. Was ich immer so komisch finde, ist teilweise, man muss sich jetzt vorstellen, der Bob Marley ist in England 1976, 77 und rennt da herum als Rastafarian zu der Zeit und an ihm vorbei rennen dann irgendwie Punks. Also es ist irgendwie so ein komischer Culture Clash, der da passiert zu der Zeit.
Ja, aber wie schon gesagt, es gab eine große Berührung zwischen den Rastafaris, der Reggae-Szene und der Punk-Szene, weil es beide so irgendwie so eine Underground-Szene waren. Die haben relativ viel Schnittmengen gehabt. Mhm. Also das war jetzt nicht unbedingt zwei Welten, die sich gar nicht getroffen haben, sondern die haben durchaus miteinander können.
Ja. Ja, vor allem, es war wirklich zeitgleich dann. Ne?
Also ja, erstens das, ja, man darf auch nicht vergessen, das ist auch noch so eingangs, ne? diese ursprüngliche Skinhead-Bewegung, das war ein großes Kaffeins. Und das hat nichts mit diesen rechten Faschos-Skins zu tun, sondern wirklich diese originale Skinhead-Bewegung, die sind fürs K.O. gefallen. Ne? Und da war immer schon so eine Vermischung. Ich denke auch aufgrund der vielen jamaikanischen Einwanderer, London etc., war da immer eine lebendige Szene da.
Und beide haben so einen Widerstandsgedanken, ne? So ein bisschen gegen die
Oberen. Gegen das Establishment, genau, auf jeden Fall.
Jedenfalls bei dem Konzert dann 78 in Jamaika schafft das dann wirklich, dass er sozusagen die Hände der beiden Politiker, Michael Manley und Edward Seaga, auf der Bühne dann sozusagen durch eine leichte Fügung seiner Arme und irgendwie mit Nachdruck ein bisschen sozusagen schafft das, dass sich die Hände reichen auf der Bühne. Ich glaube, sie wollen es nicht wirklich. Es gibt ein Video, wenn man sich das anschaut, sie schauen beide, aus, ja. Sie schauen jetzt sehr entspannt aus. Aber das war ein Moment, glaube ich, in Jamaika, der relativ wichtig ist. Und tatsächlich gab es dann für einige Jahre Frieden auf Jamaika. Ob das jetzt nur deswegen war, weiß ich nicht. Aber es hat eine Phase eingeleitet, wo es ein bisschen weniger dramatisch wurde auf Jamaika. Ja. Ich will noch ganz kurz eingehen auf den Peter Tosh. Der war auch bei dem Konzert 78 auf Jamaika. Peter Tosh war ein Mitglied der Wailers bis 1974. Angeblich war er der musikalischste Wailer und das war derjenige, der hat dem Bob Marley das Gitarrenspiel beigebracht. Bob Marley war am Anfang eher so Sänger, Peter Tosh war der Musiker. 1974 hat er eben die Band verlassen, hat dann gleich 1974 einen schweren Verkehrsunfall, wo seine Lebensgefährtin stirbt, auf einem Rückweg von einem Besuch bei Bob Marley und schließt das Kapitel Wailers ab. Pitosh war ein bisschen der härtere Rastafarian. Also da, wenn man sagt, Bob Marley, da mit England und so weiter, der schielt ein bisschen nach Kommerz und hat so Popstrukturen.
Der ist ja bewusst ein bisschen sehr auf dem europäischen Markt hin produziert. Der Bob Marley. Ja. Der Tosh ja nicht. Also wie viele Jamaikaner, die dort geblieben sind, die haben tatsächlich einen anderen Sound als der Marley. Der Marley ist ja doch ja, weichgespült ist jetzt gemein, ja.
Aber, melodiöser aber, vielleicht, ne?
Ja, zugänglicher. Mhm. Was natürlich auch seinen großen Erfolg erklärt hat. Bob Marley, der Säulenheilige der Linke quasi. Ja, mhm. Wir alle kennen noch mit Schaudern zum Teil diese Mamis und Papis, die dann so, Bob Marley, tralala. Ja. Ich als Jugendlicher habe das geschissen gefunden. Ja. Ich wollte ja nix. Search and Destroy, ja, grabe.
Hans Söllner.
Söllner Hans, ja, genau. Mein Vater,
Hoda,
Mariana, Bam. Genau. Zum Beispiel.
Also, das ist so ein Hippie-Abklatsch, halt, ne, was man dann natürlich bei uns hat von dem Reggae.
Marley steht ja irgendwo für, unter Anführungszeichen, er war der gute Mann im Pop. Das war ein schwarzer Mann, der kommt mit einer eigenen Religion, Schrägstrich Philosophie, ist immer auf Friede, Freude, Eierkuchen, was ja auch nicht schlecht ist. Ich zitiere ja da den Elvis Costello, what's so funny about peace, love and understanding. Ja. Und der natürlich auch mit sozialen Themen in seinen Songs umgeht. Also grundsätzlich natürlich eine Identifikationsfigur, wenn du gewisse Ansichten hast. Ja. Das Drama für mich persönlich ist bei dem Marley, der ist eh leibend. Aber der ist so knull. Das ist halt so eine Sache, was du sagst, ist eh lässig.
Das Mocking. Ist ein bisschen wegen dieser Greatest Hits-Platten, die er da gehabt hat.
Ja, sowieso. Die ist ja auch leibend. Ich mein, ja. Da ist ja wirklich nichts Verkehrtes dran an der Platte. Ja. Aber Marley als Ganzes, dieses Konzept quasi Marley. Ich glaube ja oft, dass viele Leute eben nur diese Best-of-Platten haben und den Rest gar nicht so kennen. Ja,
ja, ich zum Beispiel.
Der Klassiker ist ja No Woman, No Cry, ne? Das sehr gern missinterpretiert wird.
Ohne Frauen gibt es keine Probleme.
Nein, eben nicht. Ja.
Ach so.
Eigentlich heißt es, nein, liebe Frau, weine nicht.
Joe weiß sowas nicht.
No ja, das war mir jetzt. Das war mir jetzt bewusst.
Kein Weiberleid, kein Geschreck.
Kann man dem Peter Tosh nicht vorwerfen. Das war so ein bisschen der Harte von den beiden, also ein bisschen der Kantigere. Der ist ja öfters für Cannabisbesitz verhaftet worden und so weiter. 76 sein erstes Album Legalize It, das war sein erster Hit, das war sogar auf dem Index in Deutschland. Das Album ist nicht veröffentlicht worden bis 2005, glaube ich. Hören wir kurz rein. Legalize It, Peter Tosh.
Propagiert den Drogenkonsum, wo kommen wir dahin?
Ja, ja. So ist es mit uns.
Bei uns in der Leitkultur wird gesoffen und nicht gekifft. Merkt euch das einmal.
Criticize it, legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. Some call it tampi, some call it the weed.
Peter Tosh lernte die Rolling Stones 1978 kennen. Und zwar war der Mick Jagger auf diesem One Love Peace Konzert und die Rolling Stones, warum sind die wichtig? Weil die Rolling Stones oder der Mick Jagger ihm einen Plattenvertrag über 3 Platten angeboten hat und der Peter Tosh hat dann quasi auf Rolling Stones Records veröffentlicht. Und mit dem Zuge ist er auch, tritt er auch in Erscheinung bei dem Musikvideo zu Waiting on a Friend. Da geht er am Anfang durchs Bild und so. Da sitzt er auf der Stufen, glaube ich, so irgendwie. Jedenfalls ist diese Geschäftsbeziehung nicht so ertragreich, wie sich das beide Seiten anfangs gewünscht haben. Also am Anfang geht es darum, dass dann der Peter Tosh mit den Stones auch noch auf Tour geht und angeblich zahlen die Stones nicht gut. Und der Mick Jagger hat es dann mitbekommen, dass sich der Peter Tosh da beschwert über diese mangelnden Zahlungen an ihn. Und eines Tages hat der Peter Tosh dann eine Probe der Rolling Stones gecrashed, ist da rein und der Mick Jagger hat ihn gesehen und hat sein Hemd geöffnet und hat gesagt, I heard you wanna kill me, do it now. Und hat gesagt, da schieß mich. Und alle haben den Raum verlassen, weil sie glaubten, jetzt passiert irgendwas. Peter Tosh ist dafür bekannt, der hatte immer eine Pistole bei sich.
Der Jacker ist immer schon ein Poser gewesen, oder?
Ja, Poser. Also
ein bisschen ein Drama Queen war auch.
Ja. Also ein bisschen, oder? Jedenfalls ist da nichts passiert. Der Konflikt wurde dann beigelegt und so weiter. Und ja, dann gab es noch eine Sache mit den Stones. 1981 hat dann der Peter Tosh den Keith Richards gefragt, ob er in seinem Domizil auf Jamaika proben darf, wohnen darf für eine Zeit. Und der Richards hat das erlaubt, für eine Zeit halt zumindest. Und der Peter Tosh hat dann dort sein Leben gelebt und ist immer länger geblieben und wollte dann immer weg. Und eines Tages ruft der Richards an und sagt, du, geh weg, das ist ich komme jetzt, das ist mein Haus. Und der Peter Tosh hat gesagt, du kommst jetzt nicht, wenn du kommst, dann schieße ich dich. Und die Geschichte ist dann aber die gewesen, dass der Richards gesagt hat, ich bin eigentlich schon da, ich bin in einer halben Stunde dort. Ja? Und der Peter Tosh hat dann angeblich Ziegen in das Haus reingelassen, die haben alles niedergeschissen. Und im Endeffekt hat dann aber der Keith Richards, der auch immer eine Pistole bei sich hat, den Peter Tosh aus seinem Haus vertrieben. Ja? Und so hatte Richards wieder sein eigenes Haus.
Zu gut, um wahr zu sein.
Und das war dann eigentlich auch das Ende logischerweise der Beziehung zwischen Tosh und den Rolling Stones. Aus dieser Zeit stammt auch der Hit von Peter Tosh, Don't Walk and Don't Look Back, featuring Mick Jagger. Letzten Platte von Peter Tosh, da singt er die Zeilen Always be careful of my friends, money can make friendships end. Und tatsächlich, kurz nachdem er dieses Lied, dieses Album veröffentlicht hat, ist es ähnlich wie beim Bob Marley. Also am 11. September 87 drangen drei bewaffnete, schwere Jungs in das Haus von Peter Tosh in Kingston ein.
And there is no man on earth that can threaten me and create any amount of fear inside of me, because you see me, my search teaches me to kill death, to frustrate frustration, to madness and to assassinate the assassinator.
Peter Tosh, der war gerade zurück aus Amerika und hatte eben diese Platte gefeiert, die relativ erfolgreich war. Die hat dann sogar dann noch posthum einen Grammy bekommen. Und dieses Trio fordert Geld von Peter Tosh. Und der Anführer dieses Trios war ein gewisser Dennis Leppo Loban. Das war ein Bekannter von Peter Tosh, also tatsächlich ein Freund. Und man munkelt, dass dieser Lipo, der war schon ein paar Mal im Häfen, der war schon ein paar Mal inhaftiert, möglicherweise auch einmal sozusagen anstelle von Peter Tosh im Häfen. was auch mit der Grund ist, warum der Peter Tosh sich um ihn gekümmert hat. Jedenfalls, jetzt war die Situation eine andere. Dieser Lipo wollte eben Geld von Peter Tosh und Peter Tosh hat de facto kein Geld mehr im Haus gehabt. Also beteuert, da ist nichts, du kannst da nichts nehmen, es ist nichts da. Aufgrund dieser Party kamen immer mehr Leute zu Peter Tosh, Freunde von Peter Tosh und wollten halt mit ihm dort irgendwie feiern oder wollten einen schönen Abend mit ihm verbringen. Und das hat dieser Lipo und seine zwei anderen Gunmen, die haben das mitbekommen, haben dann Peter Tosh und die anderen gefesselt. Und aufgrund von Frustration, weil einfach tatsächlich nichts da war. Also die haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, dann letztlich Peter Tosh mit zwei Kopfschüssen getötet. Dieser Peter Tosh war damals 42 Jahre alt. Es wurde dann noch ein zweiter, ein Freund von Peter Tosh, ermordet im Zuge der Flucht dieser Gunman. Ähnlich wie bei Bob Marley. Es gibt tausend Theorien, warum das jetzt eigentlich so war. Also war das wirklich jetzt nur jemand, der Geld wollte oder wie auch immer? Und eine Theorie ist, dass auch damals wiederum gab es Probleme in Jamaika. Und Peter Tosh und das zweite Opfer bei diesem Attentat, die wollten angeblich einen Radiosender gründen. Sozusagen eher einen linksgerichteten Marihuana Rastafarian Radiosender, dass wiederum gewisse Kräfte das verhindern wollten. Warum denn sozusagen der Peter Tosh und sein Freund, das war der DJ Jeff Free Eye Dixon, da ermordet wurden, wir wissen es wieder bis heute nicht. Jedenfalls ja, ein Attentat, das andere Folgen hatte als noch bei Bob Marley. Und wenn man heute schaut, wie das da so ist mit Bob Marley und mit Peter Tosh, also weltweit wird Bob Marley als der Jamaika-Musiker gefeiert und er hat auch, finde ich, für mich ganz persönlich, es ist irgendwie mehr Melodien, mir gefällt es ein bisschen besser, es ist nicht ganz so hart, nicht ganz so rau, man kann sich da mehr so reinfallen lassen. Aber in Jamaika ist das nicht so. Also da wird sagen wir, es ist gleich auf. Sagen wir so in die Richtung.
Ich wollte gerade sagen, Marley ist sicher die Galionsfigur, aber ja. eher darum, dass er der Welt den Reggae beigebracht hat. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass da Musiker wie Tosh etc. da wesentlich mehr Standing eigentlich haben innerhalb dieser Community. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Waffen auf Jamaika. In Jamaika, glaube ich, ist der Waffengebrauch relativ gängig. Es gibt ja heute an und nach wie vor diese ganzen Dancehalls und so weiter. Und wenn die Damen und Herren da tanzen gehen und zum Beispiel, es gefällt ihnen ein Lil ganz gut, anscheinend zücken sie dann ihre Waffen, ballern in die Luft, aber eher vor Begeisterung. Also ich glaube, die sind schon ein bisschen sehr waffenaffin da drüben. Also die Rastas eher nicht, aber der, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ich war ja noch nie drüben, aber der Jamaikaner oder die Bevölkerung dort.
Der Zugang ist
ein
anderer.
Der Zugang ist ein anderer natürlich bei uns. Und ich glaube, dass da halt eben, ich vertrete auch die Meinung, klar, ich glaube, es war Tschechow, der gesagt hat, wenn du im ersten Akt eine Waffe zeigst, muss die spätestens im dritten Akt benutzt werden. Ja, und so, ich weiß nicht, ich denke mir halt, wenn du halt permanent irgendwie mit einer Knarre unterwegs bist, irgendwann nutzt das auch für nicht gute Dinge. Mhm. Wobei, wahrscheinlich gibt es eh keine guten Dinge dafür.
Mhm. Ja, aber wie ist denn der Marley gestorben? Das war ja auch nicht ganz normal, oder?
Der Marley ist auf einer Tour, wo er Fußball spielen, in Krebs. Paris, in der Nähe vom Eiffelturm da.
Kurzversion dann, Krebs.
Ja, Krebs, genau.
Ja, Moment, aber war das nicht so, dass den hätten wir behandeln können,
ja, genau.
Das hat aber abgelehnt, ja, oder?
Laut seinen Glauben darf er das nicht.
Die hätten ihm die Zehe abnehmen können, dann hätte er es überlebt, aber
nicht. Laut Rastafari geht es nicht. Er muss ja quasi, so wie er ist, in ein ganzes Stück in Charles Himmelsreich einkehren und angeblich, es war ja nicht nur die Zehe, sondern dieser Krebs hat halt schon den ganzen Körper gestrahlt. Nicht? Also dieses Zehenabnehmen hätte nichts gebracht in Wirklichkeit. Die Geschichte, die sich durchgesetzt hat, ist, dass er hat sich beim Fußballspielen die Zehe gebrochen, hat das nicht behandeln lassen, etc. Und dann ist halt die Zehe krebsig geworden. Nicht? Und dann hat sich halt die Geschichte durchgesetzt, nicht? Man hätte mir nur die Zehen annehmen müssen und alles war gut.
Aber ich glaube nicht, dass das ist nicht die Folge von der Verletzung. Der Krebs war schon da.
Der Krebs war und da.
Durch die Verletzung ist man draufgekommen, dass der Krebs da
genau,
ist.
Genau. Also das war. Die Geschichte war halt wieder so quasi Zehenbrochen, Krebs, Zehen annehmen, die hätte überlebt so auf gut Deutsch. Und das stimmt nicht. Der Krebs war da und war halt in seinem Körper drinnen und der ist ja dann auch relativ schnell dann letztendlich seine Erkrankung erlegen.
In der Schweiz. Glaube ich, ja. Ja. Dann kurz noch in Deutschland auf Kur und so und dann in der Schweiz.
Dann gibt es ja noch ein Gerücht, das weiß ich auch nicht, ja, angeblich ja in den Rasterzöpfen vom Herrn Marley hat schon jede Menge Ungeziefer eingenistet, aber das dürfte normal sein dort drüben. Ja. Also du hast dann Untermiete in deinem Haar.
War das bei dir auch so, Lukas?
Ja. Ich hatte nur die süßen Zöpfchen.
Ja, na und?
Da bleibt nichts hängen.
Naja, da können kleine Viecher, du hast auch schon irgendwelche Tunnel graben. Ja.
Du, wir haben, hast du noch nie ein Mikroskop vor die Augenbrauen gesehen? Wir haben da alle ur viele Tierchen an uns.
Ja, eh. Ja. Aber nicht aufgrund der Zöpfchen. Die Zöpfchen haben, glaube ich, nichts mehr. Das waren ganz dünne Zöpfchen. Ja,
hast du wirklich Rasterlocken gehabt und so geflochten?
Nein, gar nichts, so geflochten.
Ah ja,
das war
gut,
nichts. Das ist ja so eine halbe Geschichte. Ja.
Verzeihung.
Das war jetzt auch nicht unhygienisch, glaube ich.
Nein. Das war so wie die Fußballer jetzt bei der EM.
Ja, genau, so wie der Sabitzer.
Der Sabitzer.
Ich würde noch am Schluss gerne ein Lied spielen, das beide vereint, Peter Tosh und Bob Marley, geschrieben vom Stepping Razor von Peter Tosh, nämlich Get Up, Stand Up.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Is that all that Peter is gold? After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right.